Wenn wir gesund sind, haben wir zig Probleme. Wenn wir nicht gesund sind, haben wir nur eins. Und weil sie so wichtig ist, ist Gesundheit auch ein Investmentthema. Irritierend dabei, Gesundheitsaktien laufen seit 10 Jahren einem weltweiten Standardinvestment deutlich hinterher. Seit 2 Jahren kommen sie performancetechnisch überhaupt nicht vom Fleck, obwohl es bewertungstechnisch vielfach außerordentlich attraktiv erscheint. Wir schauen uns das an. Regulierung, Preise, Finanzierung. Und wir blicken dabei natürlich auch in die USA, in denen mehr als die Hälfte aller weltweiten Ausgaben für Gesundheit getätigt werden. Und dann wird's konkret. Ich starte ein Echtgeldportfolio ausschließlich mit Gesundheitsaktien und 45.000 Euro. Wie und in welcher Zeitspanne der Aufbau erfolgt, erfahrt ihr nach den Risiken und Nebenwirkungen für euer Investmentvermögen. Also nach dem Disclaimer mit meinem SGTV-Mitinitiator, Arzt, Sohn und Chief Economist von Scalable Capital, Christian Wieröl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Jetzt haben wir den Disclaimer quasi hinter uns, ja. Und dann, ich meine, da muss ich sofort wieder sagen, da kriege ich ja gleich so ein bisschen Bluthochdruck. Weil beim Disclaimer bin ich natürlich bei unserem heutigen Thema. Gesundheit. Wenn ihr Werbung zu Gesundheitsartikeln seht, dann ist da immer die gleiche Formulierung. Zu Risiken und Nebenwirkungen wird immer eingeblendet. Wenn ich jetzt schon wieder an meine Fußballbetrachtung am Wochenende gucke und da diese dreckige Wettwerbung mir in Erinnerung rufe, wo Millionen von Deutschen Milliarden von Kohle verspielen, die sie leider nicht in die Altersvorsorge einpacken, dann werde ich schon wieder schlecht gelaunt, brauche emotional einen Bluthochdrucksenker und dann sind wir wieder beim Thema Gesundheit. Christian, schön, dass du da bist.
Achso, ja, ich bin der Bluthochdrucksenker. Ja, ich bin ja bisweilen, außer wenn es um so gewisse linke Themen geht, bin ich ja ein bisschen unterkühlt und bin dann eher immer so derjenige, der runterfährt. Ja, an die Packungsbeilage dachte ich eben auch. Und das mit dem Wetten ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe tatsächlich letztes Jahr beim Pokalfinale mal gewettet mit 3 anderen Vätern. Und wir haben tatsächlich jeder das 10 Euro auf Bielefeld gesetzt und die auch verloren. Und unsere Jungs haben bei der Gelegenheit dann erlebt, die Väter waren so dumm. Das haben wir ihnen auch erklärt, dass wir das nicht wieder machen. Und die Jungs haben jetzt gleich auch schon gelernt, Wetten ist Mist. Die lassen das auch lieber.
Ja, also da muss man natürlich, also da ist es natürlich auch wieder so, wenn man so im Privaten mit so ein paar Vätern oder ich dann am Wochenende in meiner Runde in Tegelort, wo ich bei deutlich älteren Semestern in einer Runde bin, sehr, sehr gut versorgt werde und wo wir in der Tat auf den Spielausgang eines betrachteten Spiels mit einem Zehner-Einsatz wetten. Das ist nochmal eine andere Dimension als das, was uns die ganzen Werbetreibenden, die wir dann bei DAZN, bei Sky und bei was weiß ich was permanent zu Gesicht bekommen, beispielsweise auch bei Kicker, auch da sind die Wettanbieter drin, auch bei OneFootball, überall sind diese Gesellschaften da und man tut als dort Spielender in 90% der Fälle eben nur eins, Geld verlieren und
deswegen haben wir das jetzt für diese Saison anders gemacht. Wir haben ein Tippspiel gemacht, Väter und Söhne, ja, und unsere Regel war, derjenige, der am Ende verliert, also das Vater-Sohn-Team, muss die anderen zur Pizza einladen. Was? Egal ob im Restaurant oder zu Hause selbst gemacht. Und ja, du darfst natürlich dreimal raten, wo jetzt schon klar ist, wird die Pizza-Session stattfinden.
Das natürlich. Das andere ist bei dir.
Ja, logisch. Also ich meine, ich hätte...
schlecht?
Ja.
Also, ja, Julian ist auch mit dabei.
Julian, keine Ahnung. Ja, aber der tippt manchmal auch ein bisschen crazy. Jürgen und ich, wir hängen weiter zurück als Heidenheim vom Nichtabstieg entfernt ist.
So, auch darüber können sich Leute aufregen und auch darüber finden einige Leute dann eben den Kontakt zu dem Thema, was wir heute eigentlich haben. Ein Riesenthema. Ja, ein Riesenthema. Wir reden hier über einen globalen Markt, der ein Umsatzvolumen hat von 9,25 Billionen US-Dollar. Und zwar im Jahr. 5,3 davon, also spürbar mehr als 50%, werden in den USA alleine ausgegeben. Was schon mal einen Hinweis darauf gibt, dass das Thema in den USA auf jeden Fall ein riesiges Thema ist. Möglicherweise aber auch einfach nicht so hundertprozentig effizient ist. Und was haben wir an Themen? Wir haben das Thema, was Christian und mich beispielsweise seit bei ihm fast 50 Jahren begleitet. Wir werden älter und innerhalb unserer Lebensspanne ist grundsätzlich auch die Bevölkerung, insbesondere die hier in Deutschland und Europa, älter geworden, muss anders versorgt werden. Also das ist in der Tat ein Markt für die dort tätigen Unternehmen. Es gibt natürlich auch im Gesundheitsbereich einen KI-Boom, wo wir Wachstumsraten sehen in bestimmten Feldern von 40 und mehr Prozent pro Jahr. Das Thema Telemedizin ist etwas, was Dinge auf der anderen Seite dafür spürbar effizienter machen kann. Überhaupt das ganze Thema Informationstechnologie hilft da weiter. Und wo wir bei Informationstechnologie und bei KI sind, darf natürlich Robotik, Robochirurgie nicht fehlen. Und im Zuge dessen, was man dann möglicherweise weniger auch an Bewegung aufwendet, muss man mehr an GLP-1-Produkten zu sich nehmen. Und da sind wir dann beim letzten großen Megatrend im Grunde genommen angekommen, nämlich den Abnehmpräparaten. Das ist ein Markt, der unfassbar groß ist, eine riesige Komplexität hat und zudem ein Arztsohn sicherlich auch noch ein paar Sachen zu ergänzen hat.
Ja, du hast jetzt ja über die Chancenseite und über den Bedarf und den Total Addressable Market gesprochen, aber ich will jetzt nicht nur aus der Perspektive des Arztsohns, sondern einfach aus der des Advocatus Diaboli einst noch anfügen. Ist sehr toll, dass der Bedarf so groß ist, aber muss auch irgendjemand bezahlen. Und das ist eben das große Risiko bei der Gesundheitswirtschaft, dass die öffentlichen Gesundheitskassen leer sind, dass sie durch die demografische Entwicklung sich noch weiter in Schieflage begeben werden und dass gleichzeitig bei vielen Menschen entweder nicht der Wille oder die Fähigkeit oder eben beides vorhanden ist, medizinische Leistung, medizinische Versorgung der kompletten Dimension zu finanzieren. Und insofern ist die alte Frage, wie im Karneval, wer soll das bezahlen? Und die Knappheit der öffentlichen Gesundheitskassen, die Diskussion um Selbstzahlermechanismen, das ist das, was natürlich auf der anderen Seite steht. Und damit sind wir mitten in diesem ganzen regulatorischen Thema. Das ist ja nicht nur eine Frage von Zulassung von Medikamenten, sondern auch, was sortiert man wie ein, was Erstattung geht. Und du hast gerade schon über die USA gesprochen, das größte Gesundheitssystem der Welt, das ineffizienteste. Und da gibt es ja mit Robert Kennedy und Donald Trump zwei Protagonisten, die sich ja das auf die Fahne geschrieben haben, das zu ändern. Das gab es ja eigentlich unter jedem Präsidenten bislang.
Welcher Präsident in den USA hat sich das nicht auf die Fahne?
An die Gesundheitskosten muss man ran, an die Medikamentenpreise muss man ran, aber naja, also wenn ich jetzt sehe, was Trump mit Trump RX zumindest mal vorgestellt hat, also mit dieser Plattform, über die dann Medikamente direkt geordert werden können, unter Umgehung dieses ganzen Pharmacy Benefit Managements und dieser ganzen Middlemen, muss ich schon sagen, wenn das wirklich umgesetzt wird, kann das für einige Unternehmen, die es sich in den Nischen des US-Gesundheitssystems sehr komfortabel gemacht haben, sehr unangenehm werden. Und da sind wir dann bei so Firmen, Dienstleistern wie United Health, wie einer CVS oder wie einer Humana.
Ja. Auf das Thema gekommen bin ich im Grunde genommen, glaube ich, auch mal in einem Gespräch mit dir, wo wir uns über Tabak unterhalten haben und wo wir dann eigentlich gesagt haben, was eigentlich total schön wäre, wenn wir dann in Zukunft mal auch andere Themenschwerpunkte dann hier beleuchten würden. Und dann hatte ich irgendwann diesen Tweet von Charlie Bilello gesehen, der über das Thema US Healthcare Sektor im Vergleich zum S&P etwas aufgeschrieben hatte, und dann gab es dazu auch noch ein bisschen später eine Grafik, wo das Thema, wie sieht es eigentlich von den Bewertungen so insgesamt aus, und beim Healthcare könnt ihr eben ganz nach unten gehen, und da war es eben damals so, dass mit einer Gewinnschätzung auf Basis der nächsten 12 Monate der Healthcare-Sektor mit einem KGV von 16 der am zweitgünstigsten bewertete Sektor in den US-Indizes, in den US-Subindizes war und eben im Vergleich vor allen Dingen auch noch nie in der Historie so günstig war. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir damals diese Sendung nicht gemacht, aber wir haben das Thema nicht vergessen. Gesundheit war uns beiden im Grunde genommen klar, dass wir das irgendwann machen würden. Es ist in der Tat auch kein Zufall, dass der erste Wunsch an euch am Ende einer Sendung immer erstmal ist, dass er gesund bleibt. Weil in dem Moment, wo ihr, das war ja in der Anmoderation auch schon ganz kurz Thema, in dem Moment, wo ihr gesund seid, habt ihr die Chance, euch mit vielen Problemen zu beschäftigen. In dem Moment, wo ihr nicht gesund seid, habt ihr nur eins, ein einziges. Und das, wenn ihr das habt, dann kriegt ihr das hoffentlich in irgendeiner Form in den Griff. So, das war die Ausgangsvoraussetzung. Und wir hatten es, Christian, ja dann beim Tabak so schön, dass wir es machen konnten, dass diese jahrelange oder über Jahre hinweg aufgebaute Unterbewertung in irgendeiner Form raufkam. Und jetzt habe ich mal in der Vorbereitung auf die Sendung so ein bisschen bei Guru Focus rumgesurft. Und ich zeige euch die Tabelle so, wie sie dann aussieht, aber will vor allen Dingen sagen, also ich habe als Industry den Healthcare-Sektor gewählt mit seinen ganzen Subindizes und habe vor allen Dingen eingestellt, ich möchte nur Unternehmen sehen, die mindestens 20 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung haben, und ich will nicht diese Laberfirmen haben, die sagen, wir werden in Zukunft irgendwas fertig haben, also haben irgendwelche Produkte im Test- und Zulassungsstatus, sondern nee, die machen auch schon 20 Milliarden annualisierten Umsatz. Und da kommen einfach mal 50 Unternehmen bei raus, die dann kapitalmarktnotiert vielleicht sind, vielleicht auch eine Betrachtung wert sind. Und das ist dann an der Stelle für die Sachen im Vergleich auch zu dem, wie wir es beim Tabak gemacht haben, für eine breite Aufstellung nach dem Motto, ich kaufe jetzt einmal mal 50 Unternehmen. Da wären dann die Sendungen bei Echtgeld TV auch ein bisschen lang. Also das kriegen wir nicht hin. Und wir werden hier sicherlich auch nochmal was zu Einzelwerten machen. Aber wir fangen, Christian, hier anders an, nämlich bei ETFs.
Ja, ich muss da mal kurz einen Schritt zurück machen. Also du hast gerade gesagt, Laberfirmen, die noch keine Umsätze haben. Das ist natürlich in der Pharmaindustrie und insbesondere in der Biotechnologie durchaus häufig so, dass man jahrelang zunächst mal forscht, dann die entsprechenden Phasen der klinischen Studien durchschreitet, bis überhaupt mal irgendwann ein zugelassenes Präparat da ist und dann Umsätze gemacht werden können. Und wir sehen tatsächlich ja in dem Healthcare-Sektor, dass dieses Venture-Capital-Stadium, was ja in vielen anderen Segmenten der Wirtschaft außerbörslich ist, tatsächlich auch dann an die Börse kommt, dass relativ viele Unternehmen gerade an der Nasdaq gelistet sind, die noch keine Produkte haben, sondern irgendwie einen Kandidaten in Phase 2 oder Phase 3. Ganz einfach, weil der Aufwand dann so hoch wird, dass die bisherigen Finanziers das nicht mehr alleine stemmen wollen oder können und dann den Public Market ansprechen. Das ist natürlich gleichzeitig auch nochmal in diesem ganzen Kontext der Finanzierung von Gesundheit sehr, sehr wichtig, welche Rolle der Kapitalmarkt da einnimmt. Auch wenn du jetzt sagst, das ist hier 50 Unternehmen allein in dieser Kategorie jenseits der 20 Milliarden gibt, medizinische Forschung muss finanziert werden. Dafür braucht es Kapital. Das ist ein Risiko. Und dieses Kapital wird eben an den Kapitalmärkten eingesammelt. Und da ist es natürlich nur recht und billig, dass auf dieses Kapital auch eine ordentliche Rendite für die Kapitalgeber, für die Aktionäre dann am Ende erreicht wird. Was natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch mal zu Exzessen führt. Aber wir sollten gerade auch an dieser Stelle nochmal die Rolle der Kapitalmärkte als Motor für Fortschritt und Innovation würdigen. Viel von dieser lebensrettenden Forschung wäre ohne Kapitalmärkte nicht möglich.
Das ist richtig. Und aufgrund der Vielzahl ist es jetzt bei uns eben so, ich gehe mal direkt weiter, damit wir es innerhalb des vorgegebenen Zeitplans auch schaffen, gehen wir direkt weiter auf Just ETF, um den Weg mal ein bisschen zu deskribieren, der jetzt gegangen wird. Also zunächst mal, wenn man auf Just ETF ist, da sind dann in den ganzen Anlageklassen, die dort aufbereitet werden, über 3.300 ETFs. Ja, das reicht mal für einen Nachmittag aus, um sich damit zu beschäftigen. Wenn man sich nur mit den Aktien beschäftigen will, sind es 2008. Ja, und wenn man dann auf den Sektor Gesundheitswesen das runterbricht, sind es immer noch 40 ETFs, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wo man jetzt zunächst mal die ganz einfache Frage stellen kann, welchem von denen ist es eigentlich gelungen, in den letzten Jahren am meisten Geld einzusammeln. Und da sehen wir auf Platz 1 hier den X-Trackers MSCI World Healthcare mit über 3 Milliarden Assets under Management mit 0,25% TER. Also das ist auch ein Fonds, glaube ich, das ist auch ein ETF, an dem X-Trackers und die DWS dann wirklich viel Freude haben. Und bezogen auf die letzten 5 Jahre, ist es grundsätzlich erstmal auch so, wenn man die Werte sieht, dass da auch die Anleger Freude dran hatten. Aber man muss sich ja noch ein bisschen was anderes angucken. Und deswegen hier auch wieder eine Grafik, wo ihr zum einen genau diesen ETF seht. Und es ist nicht der lilane, sondern es ist der hellrote, ergänzt um die 200-Tage-Linie, wo eben schon deutlich wird, dass der in irgendeiner Form einigermaßen spürbar hier in einem 10-Jahres-Vergleich hinter dem MSCI World ETF zurückbleibt. Der MSCI World Healthcare ETF hat 127% zugelegt, während der MSCI World auf 320% beim Index gestiegen ist, also 220% Performance gemacht hat, mithin 100% Punkte mehr in 10 Jahren. Von daher haben wir es hier mit einem sehr, sehr deutlichen Underperformer zu tun, Christian.
Ja, du siehst auch, also lange Zeit hat das miteinander Schritt gehalten. Wir müssen auch zugeben, wenn man auf die Indizes schaut, direkt nach der Finanzkrise bis über die Euro-Krise hinweg, so 2012, 2015, ist Healthcare lange Zeit besser gelaufen. Wenn du es über die gesamte Frist jetzt guckst, ist es ungefähr gleich mit dem MSCI World. Das ist ja immer so bei diesen Chart-Vergleichen. Je nachdem, welche Periode du dir anschaust, kannst du mit Charts eigentlich alles belegen. Ja, ist gut gelaufen, ist schlecht gelaufen. Was jetzt am Ende sicherlich sichtbar ist, seit etwa 2 Jahren hat Healthcare gravierende Probleme an der Börse. Da kommt natürlich hinzu, dass bei einigen hochgewichteten Werten wir da einen Abverkauf gesehen haben. Über Novo Nordisk ist ja eine Menge hier auch in der Sendung gesprochen worden. Das müssen wir heute nicht alles nochmal wiederholen. United Health ist in den letzten Monaten auch unter Druck gekommen. Und natürlich dieses regulatorische Thema, aber auch die Zölle. Das hat alles auf Gesundheitsaktien gelastet, auch auf denen, die nicht in den USA beheimatet sind. Denn machen wir es uns mal nichts vor. Erstens, die Probleme im Gesundheitssystem, nämlich insbesondere Finanzierung, Erstattung, sind nahezu überall dieselben. Und zum anderen, die Margen der internationalen Pharmakonzerne kommen eben zum großen Teil aus dem US-Geschäft, weil dort die Preise so hoch sind. Insofern ist das halt auch für Schweizer Unternehmen relevant. Entsprechend müssen auch Schweizer Unternehmen oder britische Unternehmen viel Geld investieren in Produktionsanlagen in den USA, um da irgendwelchen Zöllen oder sonstigen Strafen zu entgehen. Und das alles schlägt sich eben hier nieder. Man muss halt trotzdem immer noch sagen, ja, es ist auch für die letzten 3 Jahre beispielsweise immer noch eine positive Performance, aber die Probleme, die lasten eben auf dem Index. Dazu kommt natürlich bei diesem Index auch, es ist eben kein reiner Pharma-Index, sondern Gesundheit meint aus Börsensicht eine ganze Menge, nämlich natürlich Pharma- und Biotechnologie, aber eben auch Medizintechnik, Labortechnik und alles, was mit Gesundheitsdienstleistungen zu tun hat, also Betrieb von Krankenhäusern, Krankenversicherungen, aber auch Technologieplattformen. Das ist also schon sehr, sehr komplex und da sind eben manche Geschäfte dabei, die stärker unter möglicher Regulierung leiden können und andere, die vielleicht dann auch eher so diesen Venture Capital Touch haben, wie nicht nur Biotechnologie, sondern eben auf der anderen Seite auch die Pharmahersteller, die ja vielfach unter auslaufenden Patenten leiden, die Pipelines selber nicht so gut gefüllt haben und deswegen dann auf der anderen Seite stehen, nämlich mit ihren Cashflows aus dem aktuellen Geschäft dann junge Firmen, die häufig börsennotiert sind, aufzukaufen, um dann die Kandidaten bis zur Marktreife zu führen und die Wirkstoffe dann auch zu vermarkten.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Und diese Aufgliederung in die verschiedenen Bereiche, Pharmazeutika, Gesundheitswesen, Biotechnologie, sieht man dann eben auch auf der Homepage der DWS, da wo die X-Trackers-Produkte dann eben auch abgebildet werden. Und natürlich sieht man da auch, genauso wie bei Just ETF, dann eben auch die entsprechenden Schwergewichte. Man kann also sofort erkennen, dass so etwa 40% sind es offenbar, hier in den Top-10-Werten abgebildet sind. Eine Eli Lilly, eine Johnson & Johnson und eine AbbVie sind die 3 größten Unternehmen, die zusammen um die 21% des ETF-Vermögens beinhalten. Also da schon mal sehr, sehr viel aufgestellt. Ich glaube, Kosten, Christian, hatte ich schon ganz kurz erwähnt, 0,25 Prozentpunkte sind es bei diesem Produkt. Und wenn ich es mir eben für mich so angucke, dann ist es zunächst mal das, wo ich sage, das ist eigentlich ein Produkt, wo man sich mit einem Startinvestment in diesem Sektor ganz wohlfühlen kann. Und wenn man dann einen Anteil von den USA bei 68% sieht, dann kann man sich ja überlegen, ist man damit einverstanden oder will man das eventuell mit einem anderen Produkt ergänzen?
Ja, kannst du natürlich machen, aber mach dir dann immer klar, wenn du da 9% Schweiz siehst, ja, das sind keine Unternehmen, die ihren Umsatz in der Schweiz machen, sondern da hast du dann eine Novo Nordisk und eine Roche, die machen eben einen Großteil ihres Geschäfts in den USA und noch einen größeren Teil ihrer Marge in den USA und werden künftig sehr viel Geld in den USA investieren, um auch weiterhin dort Geschäfte machen zu können, ohne dass da Strafzölle anfallen. Also insofern, also gerade bei diesem Thema bin ich sehr, sehr vorsichtig mit diesen Länderzuordnungen. Der Gesundheitsmarkt an sich, aus Sicht der Börse, hängt sehr stark an den USA und was in den USA regulatorisch passiert. Das muss einfach klar sein. Und wenn du jetzt sagst, mir ist das zu viel USA, also dein US-Problem in allen Ehren, ja. Jetzt kannst du dann einen europäischen Pharma-Index dann draufpacken. Ja, aber die machen halt eben auch das Geschäft in den USA. Das systemische Risiko, das kriegst du dann nicht raus. Da musst du dann halt wirklich Einzelwerte dir angucken, wirklich die dann eben nicht in den USA aktiv sind. Da wird's, glaube ich, also im Bereich der großen Pharmakonzerne wird's dann schwierig. Biotechnologie ist sowieso ein Thema, was Wacker See in den USA auch einfach beheimatet ist, weil es da auch die Investorenkultur gibt. Naja, und dann bist du hinterher, weiß ich nicht, bei so Specialty Pharma, beim Pharmahändler oder dann bist du bei einer Medios in Deutschland, ja. Aber dann sind wir in einer ganz anderen Kapitalisierungsregion, die du nicht wolltest. Wirklich, Gesundheit ist ein globales Thema, das sehr, sehr entscheidend aus Börsensicht von den USA dominiert wird.
Und du hast eben das Thema Einzeltitel nochmal angesprochen. Und da an der Stelle habe ich mir jetzt nochmal ganz kurz Gedanken gemacht und habe vor allen Dingen eine Sache, die ich mal kurz in die Kamera halten kann, die für den einen oder die andere von euch immer so ein Ding ist, wo gerne mal nachgefragt wird. Das sind original verpackte Entchen aus Omaha. Und zwar von der letzten Hauptversammlung, die Warren Buffett noch geleitet hat. Also aus dem Jahr 2025.
Ich habe auch welche hier.
Ja, du siehst ja immer deine Speziallieferung.
Mitgekriegt. Also,
die zieren einen jeden Schreibtisch und vor allen Dingen Schreibtische von Börsianern. Wer der Meinung ist, dass er dieses original verpackte Set, was bei bekannten digitalen Versteigerungskanälen gelegentlich auch für dreistellige Beträge über den Tisch geht, haben will, der schreibe bitte in den Kommentarbereich, nicht irgendwas, sondern wenn ich zum ersten Mal so ein Ding raushaue, dann will ich auch ein bisschen was davon euch haben. Der schreibe bitte die drei Kernargumente für seine bevorzugte Aktie aus dem Healthcare-Sektor, welche das ist und warum die Bewertung gerade günstig ist. Und wenn das dann mindestens 100 Daumen, ja, ihr müsst schon, also ein bisschen Anspruch muss dann schon drin sein. Also auch von den anderen vernünftig geteilt wird und vernünftig gutiert wird, dann bekommt der oder diejenige diese Enten. Wenn es mehrere gibt, dann muss ich leider Ute bitten, damit ich nicht der Schuldige bin, eine Entscheidung zu treffen, wer die Entchen dann kriegen soll und dann gehen die raus. Aber definitiv ist es so, bei den Einzelwerten hätte ich total gerne, weil wir werden noch Sendungen machen, wo es auch um die Beimischung von so ein paar Einzeltiteln geht. Einer ist ja ohnehin schon dabei mit Novo Nordisk, mit BB Biotech, im Grunde genommen auch noch ein zweiter, die schon im Echtgeld-TV-Depot sind. Die kommen dann natürlich in diese Gruppe insgesamt mit rein. Aber sie werden eben dann die Fondsanlagen ergänzen und betraglich auf keinen Fall übertreffen. So.
Finde ich aber ein extrem spannendes Thema. Ich freue mich auch auf die Cases, weil ich habe ja mit diesen Pharma-Werten generell das Problem, dass ich ja eigentlich nicht mal aussprechen kann, was die denn für Krankheiten mit ihren Wirkstoffen oder Wirkstoffkandidaten behandeln. Folglich tue ich mich noch schwerer, die Erfolgsaussichten einzuschätzen. Ja, und das macht, glaube ich, diesen Bereich auch sehr, sehr speziell. Ich glaube, dass wir hier sehr viel Pseudo-Conviction haben, weshalb also für mich Pharma immer so ein richtiges Diversifikationsthema war, wo ich halt auch nicht viel mehr machen kann, als zu sagen, okay, es ist Geschäft da, das Geschäft ist profitabel, von dem Geschäft werden Dividenden ausgeschüttet, das am besten in steigender Form, zumindest in stabiler Form und nicht in einer Form, die das Unternehmen finanziell auszehrt, sprich Ausschüttungsquote im Rahmen. Und viel mehr als die Breite aus dieser Perspektive bleibt mir dann nicht, weshalb ich halt relativ viele Pharmaaktien habe, eben als Alternative zum Pillendreher-ETF, den es ja nicht gibt. Ja, gibt ja keinen reinen Pharma-Index, zumindest nicht im Kleid eines UCITS-ETF, sondern da ist immer Biotechnologie dabei. Auch die Grenze zwischen Pharma und Biotechnologie verschwimmt ja auch so ein bisschen. Ne? Also was ist jetzt eine Amgen bei Guru Focus hier, der Plattform, die du ja auch gerne zeigst, ist eine Novo Nordisk als Biotech geschlüsselt. Ja, auch ganz nett. Aber diese ganze medizinische Versorgung und Medizintechnik ist ja dann noch wieder was anderes. Also insofern, ich glaube, es gibt keinen Bereich, in dem es so schwierig ist, Investment Cases überhaupt zu entwickeln und die dann auch noch valide darzulegen.
Ja, das ist so. Von daher, ich freue mich da auf eure Kommentare und auch, ne, guckt sie euch an, sagt eben auch, wenn ihr die Dinger gut findet, gebt ihr dem Daumen nach oben. Also von daher, das ist die Auslobung. Ich gucke das Ganze mir dann mal Ende März an. Ich entschwinde ja jetzt ein bisschen in andere Temperaturregionen und bin dann sozusagen erstmal weg. Für diejenigen von euch, die trotzdem einen regionalen Ansatz haben, hat sich im Grunde genommen eine Sache ergeben. Als wir dann in der Vorbereitung auf diese Sendung uns so ein bisschen die Sachen angeguckt haben, da war lustigerweise ein europäischer Subindex, also der Regional MSCI Europe Healthcare auf Position 1. Der wurde jetzt aber an den Tagen vor dieser Sendung vom US-Healthcare-Sektor überholt, der jetzt an Position 1 und 2 steht. Darauf gibt es dann eben auch ETFs. Mir ist da vor allen Dingen natürlich der europäische wichtig, hier an Platz 1. Am Tag der Aufzeichnung, am 5.3. um 12.52 Uhr, ist der Invesco US Healthcare Sektor ETF der auf 5 Jahre gesehen beste.
Warum ist denn der europäische so wichtig? Erklär mal.
Weil mir der wichtig ist und weil ich ja trotz dieser Geschichte, die du eingebracht hast, sage nach dem Motto, ich möchte trotzdem Europa ein bisschen stärker gewichtet haben. Ich werde es nach deiner Einrede nicht ganz so massiv machen, wie ich es normalerweise tue. Also, dass ich die USA dann auf 40% runter gewichte, aber auf 50% werden sie dann schon fallen. Und deswegen ist es hier ganz schön, dass hier etwas ist, wo ich in den europäischen Sektor zumindest auf der Aktienebene dann rübergehen kann, wo dann eben die Top-Werte AstraZeneca, Roche, Novartis, Novo Nordisk, noch auf Platz 4 und Sanofi heißen.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kurzunterbrechung für unseren Partner Scalable Capital. Ist wichtig, zumindest für eure Kinder, denn bei Scalable gibt es ab sofort Kinderdepots. Das ist praktisch, weil ihr so in eurer gewohnten Depotumgebung Sparpläne für die Kinder anlegen oder mit Scalable Wealth automatisiert anlegen lassen könnt. So habt ihr den Vermögensaufbau der Kleinen oder der auch gar nicht mehr so Kleinen direkt neben eurem eigenen Portfolio im Blick. Scalable ist jetzt also euer Broker für die ganze Familie. Alle Infos findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Ja, es ist jetzt natürlich auch entsprechend klumpig, während ja der MSCI World Healthcare zu den Indizes zählt im globalen Maßstab, die jetzt halbwegs ordentlich diversifiziert sind. Ja, also die 10% Eli Lilly, okay, aber da kennen wir unter den Branchenindizes Schlimmeres. Und ja. Insofern, wenn man sagt, das, was man im MSCI All Country World als Gesundheitsexposure hat, das sind einmal 9%, das reicht nicht. Oder wenn man sich sein eigenes Weltportfolio zum Beispiel aus Sektoren zusammenbaut, was ich mit Blick auf andere Sektoren auch kritisch finde. Aber wenn man das macht, ist das eine sehr gute Plattformlösung. Man kann ja natürlich immer über so ein paar Themen reden. Ja, also mir wäre es auch lieber, wenn da diese Nutznießer der Ineffizienz des amerikanischen Gesundheitswesens nicht drin wären, bei denen ich die größten Disruptionsrisiken sehe. Aber jetzt dann zu sagen, okay, mache ich es nicht, deswegen suche ich jetzt irgendwie nach einem Pharma-ETF oder warte, bis so einer kommt und dann Medizintechnik-ETF. Es wird dann alles recht kompliziert und bei einer Gesamtlösung muss man auch irgendwann sagen, ja, da ist dann halt auch alles drin. Und insofern, dafür ist es ein sauberes Produkt und ein guter Index.
Ja, aber du hast eben schon eine Sache angesprochen, Christian, die in der Vorbereitung bei uns auch eine Rolle gespielt hat und wo du auch sofort gesagt hast, also ein Thema darf auf keinen Fall fehlen und das ist Biotech und deswegen gucken wir uns zumindest auch mal kurz den iShares Nasdaq US Biotechnology ETF, in diesem Fall hier von iShares an, 0,35% TER. Und immerhin 783 Millionen Euro an Fondsvolumen. Naja, und eine Zusammensetzung, die sich dann in der Tat etwas anders liest.
Ja, also das ist das eine. Und Biotech ist natürlich auch generell ein spannender Markt, weil wir reden jetzt über Nasdaq Biotech. Ja, und Nasdaq, da wissen wir ja eigentlich, das ist ja so der Reichmacher-Index. Ja, Nasdaq 100, brutal gut gelaufen. Und wenn wir auf den Vergleich einfach mal schauen zwischen Biotech und Nasdaq 100, stellen wir fest, da ist eine ganz andere Zyklik drin. Und ich gucke jetzt bewusst mal nicht auf den Nasdaq 100 in der kapitalisierungsgewichteten Variante, weil dann ist es am Ende das Spiel Megacap gegen kleinere Werte, sondern einfach mal der Vergleich von Nasdaq Biotech gegen den Nasdaq 100 Equal Weight, wo wir also einfach nur mal Nasdaq-Werte gleichgewichtet haben, gibt es ja auch als ETF von Invesco, dann stellen wir fest, wenn wir den seit 2010 angucken, hat er ungefähr genauso abgeschlossen wie der Nasdaq Biotech, so in etwa eine Versiebenfachung. Aber der Nasdaq Biotech, der ist 2010 bis 2015 mehr als vervierfacht, während der Nasdaq 100 gleichgewichtet sich gerade mal verdoppelt hat. Das heißt, Biotech war in der ersten Hälfte der 10er Jahre weit, weit, weit vorausgelaufen und hat dann jahrelang konsolidiert, hat in der Corona-Pandemie natürlich nochmal einen Push bekommen, danach aber auch wieder runtergefallen. Und erst vor wenigen Wochen hat tatsächlich Biotech gemessen am Nasdaq-Index wieder ein neues Hoch erreicht. Also das spricht schon dafür, sich ein bisschen mit Biotech zu beschäftigen, weil wir sehen hier, es hat eine andere Zyklik als Wachstumsmärkte insgesamt. Nur das Problem ist, ich bin nicht ganz sicher, ob der Nasdaq-Biotech-Index das absolut richtige Investment ist, um diese Zyklik auch voll zu nutzen. Denn wenn du mal reinguckst in die Werte, die denn jetzt diesen Index dominieren, dann hat das jetzt nichts mit dem zu tun, was wir gemeinhin so unter Biotech verstehen, so diese Forschungsschmieden, ja, wo wirklich nach Wirkstoffen gefahndet wird und das kann gut gehen, kann nicht gut gehen, hopp oder top, sondern wir haben hier Amgen, wir haben eine Gilead, wir haben eine Vertex dabei, ganz oben mit jeweils 7%, dann sind sie irgendwann gekappt. Naja, das sind Unternehmen, die längst selber eigentlich Pharmakonzerne sind, die milliardenschwere Umsätze machen, die Gewinne machen.
Die aufkaufen? Die unglaublich viel aufkaufen?
Aufkaufen. Insofern, das hat nichts mit dem zu tun, was vielleicht das Kalkül ist, dass man sagt, naja, ich beteilige mich via ETF an ganz vielen kleinen Biotech-Firmen. Davon gehen natürlich ganz viele über die Wupper, aber ein paar werden dann eben von Big Pharma, von den Pfizers und Sanofis und Mercks dieser Welt aufgekauft und da hat man dann Verzehnfacher und am Ende ist da eine super Rendite. Das ist hier eben nicht der Fall, sondern der Index wird schon dominiert von einigen sehr großen Unternehmen.
Das ist eine. Und was du eben schon gesagt hast, auf diesem sehr langen, auf dieser sehr, sehr langen Betrachtung, die ich hier leider nicht nachvollziehen kann, ist aber zumindest das, was am Ende deines Teils noch kam zu der Entwicklungsgeschichte, dass nämlich hier auf Basis der letzten knapp 3 Jahre jetzt Biotech auch den Equal Weight, den du da ausgewählt hast, überholt hat. Und wenn wir uns dann auch noch die letzten 12 Monate anschauen, wo in Euro, muss man ja auch mal dazu sagen, dann eben der Equal Weight 3,6% nur zugelegt hat, aber der US Biotechnology ETF 21%, dann ist es hier eben so, dass das für den einen oder anderen vielleicht auch interessant und interessanter ist als jetzt die nächste Aufstockung im Bereich Nasdaq oder auch als eine Positionierung in dem sehr global agierenden MSCI World Healthcare ETF, der dann eben diversifizierter ist und breiter an das Thema angeht. Aber den Aufstieg und das Revival von Biotech konnte man in der Tat auch an einem anderen Investment bei Echtgeld TV sehr, sehr schön nachvollziehen. Und damit kommen wir zu einem, naja, man ist immer versucht zu sagen, zu einer Aktie, aber wir sind gar nicht bei einer Aktie, sondern wir sind weiterhin bei einer sehr, sehr anderen Konstruktion. BB Biotech konzipiert als Closed End Fund.
Ja, Closed End Fund, also ein Fonds, der seinen Anleger nicht auszahlen muss, sondern ein fixes Vermögen hat, so ein bisschen wie eine Beteiligungsgesellschaft, bisschen was bei wie bei Berkshire Hathaway. Ja, kannst auch nicht sagen, jetzt hätte ich gern das Geld zurück, was ich investiert habe, zum Net Asset Value, nachdem der Warren nicht mehr dabei ist, sondern wenn du nicht mehr dabei sein willst, musst du halt einen Käufer suchen über die Börse für deine Anteile oder
wobei,
kaufen willst.
Wobei Berkshire einen Vorteil gegenüber BB Biotech hat. Berkshire notiert über dem NAV. Das ist ja etwas, was bei BB Biotech ein längeres Thema ist. Ja.
Also der NAV ist natürlich immer so eine Sache, wie wird der ermittelt? Also bei Berkshire ist der ja nicht ganz so einfach zu ermitteln. Das ist ja eine Bewertungsgeschichte. Ja, bei BB Biotech ist es ganz einfach, weil sie haben wirklich nur gelistete Beteiligungen da drin. Und die sind auch zumindest in der Größe, wie BB Biotech sie hat, relativ liquide. Und das bedeutet dann, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass dieses Portfolio ziemlich genau das wert ist, was der Liquidationswert an der Börse ist. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Das war auch schon früher nicht der Fall. Wir haben nämlich immer wieder gesehen, dass wegen der besonderen Managementleistung von BB Biotech ein Aufgeld auf dieses Portfolio gezahlt wurde. Da muss ich natürlich sagen, naja, also auf ein börsennotiertes Portfolio ein Aufgeld zu zahlen, ja, kann man machen, ja. Und wenn die Managementleistung wirklich exzellent ist, dann ja, von mir aus 3-4%. Aber warum man da 2022 teilweise 30% Aufgeld drauf geschrieben hat? Ja, also warum Menschen mit Blick auf die Managementkapazitäten einfach ein Drittel mehr bezahlt haben als das, was die börsennotierten Aktien, die ich ja auch selber kaufen kann und die ich ja auch erfahre, tatsächlich gerade in dem Moment an der Börse wert waren. Puh, also das hätte ich mir nicht wirklich entschlossen und vielen anderen wohl auch nicht, weshalb BB Biotech anschließend diesen Discount sukzessive dieses Aufgeld sukzessive abgearbeitet hat in einen Discount. Tatsächlich seit über einem Jahr ist die Aktie nun von BB Biotech weniger wert als das, was das Portfolio wert wäre. Was natürlich auch daran liegt, dass die Managementleistung in den letzten Jahren insgesamt nicht so großartig war. Sprich, man blieb deutlich hinter dem Nasdaq Biotech Index zurück. Man hatte über Jahre eine schöne Outperformance aufgebaut, aber so spätestens seit der Corona-Pandemie hat man die dann sukzessive erstmal abgegeben und erst in den letzten Monaten hat sich das wieder beruhigt und wenn man jetzt so seit 2013 aufguckt, sind dann irgendwie BB Biotech und der Nasdaq Biotech so halbwegs auf einem Level. Also eine bewegte Geschichte mit diesem konzentrierten Portfolio. Haben sie früher wirklich eine grandiose Outperformance erzielt, aber zuletzt war das dann über längere Zeiträume nicht erfolgreich. Man muss mit diesem Portfolio natürlich dem Management Vertrauen entgegenbringen, weil es sind schon ordentliche Klumpen drin. Also Revolution Medicines aus dem Onkologiebereich, Argenix ist eher so Immunologie, Entzündung und Ionis, wo es wirklich um seltene Krankheiten geht. Also die drei ganz zentralen Anwendungsgebiete sind alle präsent. Die haben zusammen schon ein Drittel. Ja, und wenn du dann noch die drei nächsten dazu nimmst, nämlich eine Vertex, eine Neurocrine und eine Avidity, dann bist du bei über der Hälfte. Also wirklich eine konzentrierte Wette mit börsennotierten Firmen. Muss man mögen, sollte man sich sehr genau auch mit den Grundsätzen befassen, nach denen dieses Portfolio verwaltet wird. Aber ja, wenn man es insgesamt für das aktive Management sieht, muss man sagen, lange hat es sich gelohnt. Die letzten Jahre waren nicht so erfreulich.
Du hattest vorhin aber schon gesagt, Christian, dass das Thema Dividende bei diesem Closed-End-Fund, muss man sich ja immer wieder in Erinnerung rufen, was wir hier haben, dass das auch eine Rolle spielt und an, eben auch in dem Vergleich mit dem Nasdaq Biotech eine Rolle spielt, weil eben die BB Biotech ein Closed-End-Fund ist, der auch Gelder an Anleger ausschüttet. Man fragt sich ein bisschen, warum. Und wenn man Steuerinländer in Deutschland ist, fragt man sich das
offensichtlich noch ein bisschen stärker.
Ja, also ich frage mich das ernsthaft, warum man überhaupt das macht, weil das Schöne am Closed-End Fund ist ja, du hast einfach Geld zur Verfügung und musst dieses Geld eben nicht zurückzahlen, sondern kannst damit wirtschaften, kannst so eine Cash-Reserve vielleicht mal bilden, sodass du dann auch wirklich in der Lage bist zu agieren, wenn sich am Markt Chancen bietet. Da ist ja normalerweise immer die Situation, wo dann in einem offenen Investmentfonds Gelder abgezogen werden und viele Manager würden sagen, ja, jetzt würde ich aber gerne kaufen, aber sie können nicht, weil sie müssen stattdessen verkaufen, weil sie die Kohle zurückgeben müssen an die Anleger. Also diesen Vorteil, den gibt man hier meiner Ansicht nach leichtfertig aus der Hand. Man macht das natürlich, um zu sagen, hey, wir machen nicht nur Biotech, sondern von uns kriegst du auch Dividende. 5% Dividendenrendite, das ist natürlich geil, ist aber gleichzeitig auch klar, das wird von Biotech-Aktien nicht verdient. Ist also eine Ausschüttung, die aus der Substanz kommt, eine Kapitalrückzahlung, was für Schweizer steuerlich ganz schön ist. In Deutschland macht es keinen Unterschied. Fällt die Quellensteuer an, die kann man sich zurückholen, aber ist natürlich eigentlich nicht das, was man will, weil wenn man an das Management glaubt, dann will man ähnlich wie bei einer Berkshire Hathaway oder wie bei einer Markel, dass sie mit dem Kapital weiter arbeiten und wenn sie was ausschütten, dann bitte nur eine Beteiligung an den Erträgen, an den Cashflows, an den Gewinnen ist hier nicht. Aber naja, ist halt natürlich auch ein verkäuferisches Argument mal gewesen, weil das für Investoren in der Schweiz da sehr, sehr wichtig war. Das ist ein struktureller Nachteil natürlich, wenn man diesen Vergleich nimmt mit dem Nasdaq Biotech, weil Nasdaq Biotech habe ich halt ein ETF mit Teilfreistellung und das habe ich natürlich bei der Investmentgesellschaft in der Schweiz auch nicht. Also insofern ist es auf einer Bruttobetrachtung seit 2013 gleichgelaufen, aber in einer Nettobetrachtung aus Sicht eines deutschen Privatanlegers ist davon auszugehen, dass der Nasdaq Biotech Index da dann doch deutlich besser war.
Wir haben jetzt über die Gründe gesprochen, warum Aktien heute bei der Auftaktsendung zum Thema Gesundheit nicht so wirklich eine Rolle spielen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es ein schönes Investment gibt, in dem man weltweit investieren kann und dass es für denjenigen, der ebenfalls neben meiner Person vielleicht den US-Anteil, aus welchem Grund auch immer, einen Tick reduzieren will, auch eine Möglichkeit gibt, das zu tun mit einem MSCI Europe ETF, der den Healthcare-Sektor beackert. Wir haben uns auch über Biotechnologie unterhalten, eine BB Biotech, die seit Jahren im Echtgeld-TV-Depot ein Bestandteil ist. Aber wir sind natürlich auch bei einem Thema, wo Innovationen eine Rolle spielen. Und diese Innovationen landen dann natürlich auch bei dem, was die ETF-Gesellschaften auflegen. Und das kann man sich ganz gut dann angucken, wenn man die Liste bei Just ETF nicht absteigend nach Fondsvolumen sortiert, sondern aufsteigend. Da gibt es also den ganz kleinen Franklin Future of Health and Wellness ETF, der im Moment 2 Millionen Assets under Management hat. Aber Health und Wellness, ist ein schönes Thema, verstehe ich und so weiter, nicht gut. Global X, Telemedicine und Digital Health ist grundsätzlich ein spannendes Thema. Aber bei 0,68% muss man auch mal sagen, also irgendwo jetzt auch. Auf MSCI Genomic Healthcare, brutal interessantes Thema. Für mich an der Stelle zu speziell. Außerdem habe ich ja dann schon gesehen, was da noch an Themen so kommt. Bellevue Healthcare Usage ETF, naja, den können wir mit 8 Millionen daneben, glaube ich, auch vernachlässigen.
Also weißt du, wenn ich diese Liste so sehe, weißt du, woran ich da denken muss?
Ja.
An die University of Ohio.
An was?
An die University of Ohio.
Ja, das ist ein
spannender
Gedanke, der ist total.
Eine Studie rausgebracht, wonach die durchschnittlichen Themenfonds in den ersten 5 Jahren ihres Bestehens 30% risikoadjustiert schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt.
Ich verbinde das nicht mit Ohio, aber mit einer Sendung, die wir mal gemacht haben, wo diese Studie, glaube ich, gleich am Anfang kam, ne?
Ja, und es ist halt so. Also viel davon liest sich sehr nach Wellenreiten.
Ja, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, man kann ja auch in der Einblendung, zumindest die Zuschauer, die es auf YouTube sehen auch, dass der Global X Telemedicine und Digital Health, der ist älter als 5 Jahre, also der ist am 17.12.
Der könnte schon durch sein. Aber
der könnte,
Der könnte, was alles Enttäuschen anbelangt, schon durch sein. Und der liegt, wie zum Beweis dessen, dass es stimmt, der liegt auch mal konsequent 43% im Minus.
Ja, aber du hast ja natürlich die Situation, dass 2021 in diesem Meme-Stock-Hype auch viele Biotech- und Gesundheitsaktien entsprechend nach oben gehypt wurden. Manche haben dann da gleich die Gunst der Stunde genutzt, Produkte rauszubringen. Andere haben dann gedacht, okay, das muss ein bisschen abkühlen und dann kamen die erst. Da mögen gute Konzepte dahinter sein, aber das Timing ist natürlich dann unglücklich. Außerdem muss man sich immer fragen, wenn Konzepte zu speziell sind, wie nachhaltig lassen sie sich dann auch am Markt umsetzen? Sprich, gibt es da dauerhaft genügend Aktien für ein Thema oder ist das Thema einfach wirklich auch groß genug. Insofern also nicht zu speziell werden.
Das gucken wir uns eben genau an, weil der Bellevue ist jetzt erledigt und der Wisdom Tree BioRevolution, den überspringe ich auch, weil ich bin auf eine Sache gekommen, die mich in dem aktuellen Umfeld, und wir haben es ganz am Anfang gehabt, als ich den Markt mal ein bisschen dargestellt habe, was ist da im Moment eigentlich alles? Da ist KI, da ist das Thema Telemedizin, also von daher ist Global X zumindest vom Thema her spannend, aber da ist eben auch die ganze Thematik Robotik und dafür hat Van Eck, wir gucken gleich mal aufs Datum, am 2.12.22 einen ETF aufgelegt, der heißt Van Eck Medical Robotics and Bionic Engineering. Und der ist eben auch 10 Millionen schwer, der kostet 0,55%. Und das war so in der Vorbereitung so ein Ding. Nein, Van Eck zahlt nicht einen Euro dafür, dass sie hier erwähnt waren. Das war einfach nur, dass wir über dieses Thema in der Vorbereitung gestolpert sind und gesagt haben, okay, das ist zumindest mal etwas, wo man mal hingucken kann, weil es im Moment ohnehin immer ein Thema ist, dass man sich darüber unterhält. Und Christian hat ja eben schon gesagt, nach dem Motto, da gehen die Gewichtungen dann eben nach oben. Das sehen wir auch daran, dass 2/3 des gesamten Fondsvolumens in 10 Werten investiert ist. Und Intuitive Surgical, eine auch einigermaßen ambitioniert bewertete Unternehmung, ist dort mit 12% gewichtet. Die USA interessanterweise vergleichbar mit dem Gewichtungsfaktor unterwegs, wie auch beim MSCI World Healthcare. Das fand ich dann schon ein bisschen überraschend. Und ja, ansonsten, also so richtig viele Unternehmen kenne ich da nicht.
Und was hast denn jetzt schon wieder mit den USA? Ich meine, warum überrascht dich das, dass die USA hier entsprechend hoch...
Ich hätte sie höher erwartet. Ja, da hätte ich sie höher erwartet.
Ja, es ist... Ich meine, also da ist zum Beispiel ja die Schweiz, ja, ist ja auch bekannt als Standort für Weltmarktführer in Nischen, ja, und da siehst du ja dann zum Beispiel eine Straumann Holding, also den wichtigsten und weltweit führenden Dentalausrüster, ja, und ansonsten, ich meine, es ist ja ein ziemlich wilder Mix, du hast sehr wachstumsstarke Unternehmen dabei, wie eine Intuitive Surgical, die ja bahnbrechend sind mit ihrem Da Vinci-Roboter. Wir haben ja über dieses Modell hier mehrfach auch gesprochen, gerade auch auf der ökonomischen Seite eben mit den sehr teuren Verbrauchsmaterialien. Ja, es ist wieder so dieses Abo-Geschäft, dieser Lock-in-Effekt. Dann also eine Stryker ist führend bei Teilen, mit denen man zum Beispiel Brüche im Körper heilt. Du hast eine Medtronic als ein sehr altes Unternehmen, ja, mit
gewissen... Klassisch altes Wachstumsunternehmen.
Ja, ja, aber jetzt auch mit gewissen Wachstumsbeschwerden, ja, weil das Wachstum eben mal ausgeblieben ist. Also ist ein ziemlich wilder Mix. Dann eine Dexcom, ja, wo wir dann im Bereich der Plattform sind bei Diabetes. Also es ist schon sehr viel. Und am Ende ist dann die Frage, wenn man solche Indexkonzepte sieht, hat man zu den großen Unternehmen irgendwie zumindest eine positive Meinung? Und zweitens, wie hoch ist auch der Umschlag? Also was ist eigentlich das Konzept dahinter? Kann es sein, dass die Unternehmen, die da jetzt momentan stark gewichtet sind, am Ende da keine Rolle mehr spielen, weil irgendwelche Filter sich da aktualisieren oder was muss da passieren? Also insofern ist es speziell, man muss da schon sehr viel reinstecken und sich eine Meinung bilden. Einfacher ist es wahrscheinlich, gleich ein MSCI World Healthcare zu kaufen oder sich ein paar Unternehmen zusammenzusuchen und dann wirklich so den eigenen, sagen wir mal, Top 7 oder Top 10 Pharma-ETF zu bauen.
Genau. Genau, das ist das Thema und das wird eben auch das Thema hier in den nächsten Monaten sein. Aber es geht eben auch wieder darum, eine Position für den gesamten Themenbereich Gesundheit aufzubauen. Und im Moment ist es ja bei dem Konto so, dass es über ein Guthaben verfügt von 35.000 Euro und ich vorhabe bis Jahresende 45.000 Euro in dem Gesundheitssektor investiert zu haben. Und das werde ich machen in einer gewissen Drittelung. Ein Drittel wird jetzt gleich investiert. Ein weiteres Drittel wird dann in die gleichen ETFs über Sparpläne bis Ende Dezember aufgebaut werden. So, das ist das zweite. Und das letzte Drittel ist genau das, wo dann eben auch Entchen ausgelobt sind. Wobei ich nicht versprechen kann, dass eine mit 100 Daumen versehene Einschätzung von euch dann eben auch ins Depot reinkommt, dann sollte mir die Aktie auch gefallen. Und Christian, der dann möglicherweise einfach bei der Sendung neben mir steht, sollte nicht genügend Argumente haben, sie mir wiederum auszureden. Aber das wäre der Weg. Und in der Tat, also Christian hat es ja eben schon gesagt.
Ich würde natürlich immer versuchen, damit ich hier noch ein paar Entchen mehr auf dem Tisch stehen habe.
hier ist es eben so, dass ich jetzt damit fange, das Ganze über den ETF zu machen, mit dem wir im Grunde genommen angefangen haben. Und ich habe ja gesagt, 45.000 in drei Dritteln. So, und jetzt heißt es also, dass ich in ETFs ein Drittel jetzt sofort packe, also 15.000 Euro. Aber wir haben ja hier bestimmte Sachen besprochen, wo es darum geht, dass ich es ganz gut finde, die USA noch ein bisschen abzusenken und wo ich eben auch sage, ich möchte das Europa-Gewicht ein bisschen nach oben ziehen und deswegen mache ich es hier so, dass ich 60% dessen in den MSCI World Healthcare jetzt investiere, 60% von 15.000 Euro sind 9.000 Euro, kann ich hier, also nutze ich das erste Mal genau so das Ganze aus, wie es dann eben auch gedacht ist. Normalerweise gucke ich ja immer ein bisschen auf die vernünftige Stückzahl. Ja, das brauche ich hier jetzt natürlich überhaupt nicht, weil dadurch, dass Bruchstücke dann eben auch noch dazukommen, ist sowieso egal und ich schicke das Ding jetzt in der Tat einfach ab, kaufe jetzt zu 51 diesen ETF und bin dann in der Situation, dass ich auch gleich dazu den Sparplan einrichten kann. So, und wenn ich jetzt eben sage, ich habe 9.000 Euro in diesen ETF investiert und will bis zum Jahresende nochmal 9.000 Euro nachschießen, dann ist es ja auch einfach. Dann kann ich nämlich einfach hier sagen, ich möchte ganz gerne 900 Euro von meinem Brokerkonto selbstverständlich eingezogen haben, macht es monatlich und wir können ja jetzt ruhig ein bisschen noch abwarten und dann kaufe ich eben im Zweifel zwar am 22., dann kaufe ich in zwei Wochen also das nächste Mal und das letzte Mal dann eben vor Weihnachten, dann muss ich nur dran denken, diese auch wieder zu löschen und dann sehen wir mal weiter und dann ist jetzt also der Sparplan für diesen X-Trackers MSCI World Healthcare Index aktiviert. Das zweite, was ich machen möchte, ist dann den Europa-ETF da noch mit dazu zu packen. So, und da ist es das gleiche Verfahren. Also WKN eingeben, jetzt ist der European oder der Europe Healthcare. So, und da geht es nicht um 60%, sondern da geht es um 30%, was dann bedeutet, dass 30% von 15.000 Euro eben 4.500 Euro sind, ich damit also 608 Einteile kaufe, ich das Ganze abschicke und dann eben auch hier den Sparplan einrichte und da dann eben 450. Wir hatten eben gesagt, Ausführung am 22. eines Monats, im März geht's los, Lastschrift erfolgt von meinem Brokerkonto und damit ist der aktiviert. So, und dann last but not least, weil ich dieses Thema eben spannend finde. Vorhin schon gesagt habe, da sind auch 68% US-Anteil drin. Deswegen hier auch nochmal 10% in den von Egg Medical Robotics and Bionic Engineering ETF rein. So, gleiches Thema. Da sind es dann eben jetzt 1.500 Euro. Auch hier eingeben, abfeuern, erkennen, dass es drin ist. Und hier kann ich dann eben genauso wie bei den anderen beiden ETFs auch jetzt den letzten Sparplan noch einrichten. Jetzt sind es nur noch in Anführungsstrichen 150 Euro im Monat. Und wieder geht es von meinem Brokerkonto ab. Und wieder geht es am 22. ab. Und damit sind dann die Sparpläne aktiviert. Ende des Jahres muss ich dran denken, aber da ich mit Christian ja eine Jahresabschlusssendung mache, wird er mich im Zweifelsfall. Er kriegt jetzt schon, genau, Christian, du kriegst jetzt schon die Aufgabe, mich daran zu erinnern, die Sparpläne zu löschen.
Ich schreibe mir jetzt gleich eine Erinnerung hier ran.
Delegiert. Und wenn es schief geht, dann
ausgerechnet an mich etwas zu delegieren, was mit Terminen zu tun hat und mit strukturiertem Denken und Arbeiten. Ja,
man könnte vermuten, dass ich die nicht kenne.
Ja. Also wenn ich mir sowas nicht aufschreibe, habe ich es 3 Minuten später vergessen. Aber ich habe mir jetzt es auf die Erinnerungsliste geschrieben.
Nachdem diese Käufe dann durch sind, sind wir dann auch gleich in der Situation, dass ich hier sagen kann, ich erstelle mir mal eine neue Gruppe und die heißt natürlich, so wie die Sendung heute, Gesundheit, oh, Ausrufezeichen, und in diese Gruppe kommt jetzt auf der einen Seite natürlich der Van Eck Medical Robotics, der iShares MSCI Europe Health und der Xtrackers MSCI World Healthcare ETF rein. Und im Weiteren werde ich dann noch mit reinpacken eine Novo Nordisk, gehe die Liste nochmal insgesamt durch, was da so mit reingehört und was dem sinnvoll zuzuordnen ist, wobei eigentlich angestrebt ist, hier nur 2 Unternehmen da aus den anderen Gruppen auch rauszunehmen, nämlich einmal in der Tat eine Novo und zum anderen eine BB Biotech. Die kommen dann also noch dazu und komplettieren dann diese Gruppe, die uns dann in den kommenden Monaten und zielgerichtet Jahren eben auch begleiten wird. Und nachdem das alles erledigt ist, Christian, sind wir mit Gesundheit Teil 1 hier eigentlich durch. Oder gibt es noch was Wichtiges, was du ergänzen willst?
Ja, natürlich, dass ich dir einen wunderschönen Urlaub wünsche und mich freue, wenn wir uns danach dann wiedersehen, irgendwann, wenn es schon fast Sommer ist. Nein, Schatz, ich gönne dir deinen Urlaub, hab viel Spaß und ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und freue mich natürlich demnächst, wenn ich wieder da sein möchte. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben, denn es ist noch immer so, ich habe das früher auch gesagt, ihr schenkt uns damit das Wertvollste, was ihr habt, nämlich Zeit. Und dafür danke.
Und dass das wertvoll bleibt, dafür müsst ihr auch was tun. Nämlich zum Ersten das machen, was immer am Start des Abschlusses steht. Bleibt gefälligst gesund, dann fangt an zu investieren oder bleibt investiert. Und wenn das alles passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir uns beim nächsten Mal bei Echtgeld TV wiedersehen. Ob nun aus Berlin oder in 1-2 Folgen dann auch aus meinem Frühjahrssitz, den ich kommende Woche anfliegen werde in der Dominikanischen Republik aus der Karibik. 2 Sendungen werde ich von da machen, aber in dieser Zeit ist es ja immer noch so, dass einiges auch vorzuproduzieren ist. Das war heute vorproduziert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.